Ja, willkommen bei Radio Copernicus. Heute wieder mit einer neuen Commissioned Work. Und zwar mit Free Lutz von Johannes Auer, den wir hier im Studio auch begrüßen dürfen. Hallo Johannes.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Jürgen Nährlich zusammen mit
Thomas Doktor.
Hallo zusammen. Ja, wir konnten deine Performance ja zwischen 19 und 20 Uhr hier im Gebäude genießen. Leider musste das ja verlegt werden. Ursprünglich war ja geplant in der BWA, aber durch technische Probleme fand es dann bei uns in der Potsdorfer 9 statt, ein Stockwerk unter unserem Studio. Ja, vielleicht möchte ich dich zuerst bitten, dich persönlich vorzustellen und uns zu sagen, was du künstlerisch generell machst und dein Projekt vielleicht vorzustellen.
Ja, ich heiße Johannes Auer und komme aus Stuttgart und arbeite die letzten 10 Jahre eigentlich fast ausschließlich mit dem Netz. Bei kleinen Gelegenheiten ergibt sich dann noch was anderes, aber ich mache eigentlich im Schnittbereich von Kunst und Literatur Netzarbeiten. Also mit dem Medium Internet als ein produktives Medium, mit dem man auch sehr interessante Sachen, wie ich finde, machen kann. Zu dem Projekt, das ist eigentlich, muss ich da einen Co-Autor ganz stark benennen, das Theo Lutz in Stuttgart, wo ich herkomme, wurde 1959 zum ersten Mal mit einem Computer literarisch gearbeitet. Theo Lutz, Mathematiker von Hause aus, hat ein Programm für die SUSE C22 geschrieben, das stochastische Texte, also Zufallstexte, erzeugt. Das Spannende daran fand ich aber weniger, dass das jetzt stochastische Texte sind, die Computer macht, sondern dass es in dem Projekt eigentlich gewaltig gemenschelt hat. Also Theo Lutz hat einerseits einen literarischen Wortschatz auf Max Benz' Empfehlung benutzt, also 16 Substantive und Adjektive aufs Kafka-Schloss. Die haben damals auch Häufigkeitswörterbücher generiert und dazu setzt der 22 vermut, das wird da zum Einsatz gekommen sein. Das habe ich aber nicht belegen können. Aber das noch Spannendere ist, wie diese literarische Verbindung ist, dass Theo Lutz gegen seine eigene Programmierung gearbeitet hat. Er hat klammheimlich für einen Abdruck in dem Augenblick, wo er das Projekt beschrieben hat, 1959, hatte er, das zeigt einen Ausdruck von der SUSE C22 vom Fernschreiber, er hat einfach gegen den Computer gearbeitet. Er hat Kommas dazugefügt, hat grammatikalische Unstimmigkeiten korrigiert. Er hat also ganz traditionell wie ein Autor agiert, an dem Text gearbeitet, obwohl er eigentlich in einem Programm geschrieben hat, das den Computer dazu bringen sollte, literarisch zu arbeiten. Und das fand ich spannend, diese menschlich-literarische Schiene, die da ganz stark in diesem frühen Werk von Theo Lutz drinsteckt, einfach jetzt auch nochmal fürs Internet und für Publikum live aufzuarbeiten. Und deswegen war das auch live performt von professionellen Sprechern, die dann wirklich das auch literarisch, also wie man das so macht, dann auch umgesetzt haben. Und das Publikum konnte den Wortschatz durch Eingaben noch ganz gewaltig verändern. Das hat mir auch sehr stark gemerkt. Da ist ja auch eine ganz ulkige Dynamik dann aufgetreten.
Kannst du vielleicht nochmal den Ablauf etwas näher beschreiben, wie das heute abgelaufen ist und wie insgesamt das, wie man sich das vorstellen kann, unsere Zuhörer da draußen, die jetzt nicht an dem Projekt teilgenommen haben. Also was ist das Programm und wie benutzt man es und was kommt dann dabei heraus?
Ich werde es auch jetzt, wenn ich wieder zu Hause bin, das nochmal anders freischalten. Im Augenblick waren nur Eingabemasken. Die Leute sollten es per Livestream anhören, aber dann kann man es auch sehen. Das ist ganz einfach so, vom Grundprogramm aus sind es 16 Substantive und 16 Adjektive, die nach bestimmten mit bestimmten Operatoren verknüpft werden. Und dann wird noch ergänzt, jeder oder nicht jede. Ist es immer, das Substantiv ist immer mit ist verknüpft, also jeder oder nicht jeder oder kein oder keine oder keiner ist so und so. Das ist eigentlich die Grundidee. Und diese 16 Substantive und Adjektive konnten dann sozusagen ausgetauscht werden. Und was man dann auf dem Screen sehen wird, man kann diese Wörter dann eingeben, man schickt es ab und dann greift das Programm das dann per Zufall drauf zu und baut auch diesen neuen Wortschatz dann ein. Und das kann man dann vor sich tickern sehen.
Schön. Wie hast du das Programm, das ursprüngliche von Theo Lutz, weiterentwickelt? Weil ich habe gelesen, du hast da etwas hinzugefügt. Und wie ist das, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Programm, das wir heute hier erleben durften, und das, was Theo Lutz gemacht hat in seiner Arbeit? Das hast du umgearbeitet. Gibt es da signifikante Unterschiede?
Das größte Unterschied ist wahrscheinlich, dass es jetzt auf dem Web läuft, also für jeden sozusagen zugänglich ist, während die SUSE C22 ist ein Riesenapparat. Also wenn man die Möglichkeit hat, eine SUSE C22 zu sehen, das sind beeindruckende Kisten. Die liefen ja auch mit Lochkarten, also ist ein ganz anderes Verfahren. Und jetzt ist es sozusagen, wenn man Web und Radio denkt, ist jetzt auch was Radio aufgearbeitet worden, dann denkt man natürlich an den Rückkanal. Und der ist ja jetzt in diese Arbeit eingearbeitet, deswegen heißt es auch FreeLUTs, also man kann sozusagen selber frei den Wortschatz umarbeiten. Sind zwei völlig verschiedene Plattformen.
Wie war die Performance heute für dich persönlich? Wie hast du sie erlebt?
Mir hat es sehr Spaß gemacht. Was ich sehr bedauert habe, ist, dass ich das Polnische nicht verstanden habe. Ich habe durch die Programmierung jetzt 16 Subjektive und 16 Adjektive drauf. Das hat aber bei Weitem nicht gereicht, um da irgendwas zu verstehen. Aber mir ist komischerweise das Polnische auf eine ganz eigentümliche Art vertraut geworden, ohne dass ich irgendwas verstehe, weil ich halt jetzt ein paar grammatikalische Regeln gelernt habe und die auch umsetzen musste in Algorithmen, dass das dann hinterher so funktioniert hat. Es ist ein bisschen komplexer wie im Deutschen, weil auch die Endungen nach dem Genus des Substantives sehr stark angepasst werden und es ist nach G und K nochmal anders wie nach sämtlichen anderen Konsonanten. Also es war eine spannende Arbeit, das zu machen.
Was mich auch mal interessieren würde, wenn wir nochmal zurückdenken an 1959, was glaubst du, wie war das Interesse? Da ist ja sozusagen Kunst an die Maschine appliziert worden, könnte die eine Beschreibung sein. Andererseits ist ja dann wirklich auch das, was aus diesem Programm erzeugt wird, dieser Text darf ja durchaus einen literarischen Kunstanspruch für sich beanspruchen, nicht nur, weil der Wortinput bereits literarische Kunst war, sondern weil das Ergebnis definitiv ja nur auch als Kunst bezeichnet werden muss. Was denkst du, war damals die Interessenlage, die ja nun ein Mathematiker ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Mensch, den man mit einem Interesse an Kunst zwingend verbinden würde, und da war es ja nun, wie du auch sagst, diese schrankgroßen Maschinen waren einigen wenigen Spezialisten zugänglich. Wir sind noch Jahrzehnte von der Zeit entfernt, wo der Rechner jedem zur Verfügung steht und auch die Verbindung von Maschine und Kunst viel geläufiger geworden ist als damals wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, das Spannende ist wirklich, dass das dann auch zunächst Kunstfremde gemacht haben. Und es war sicherlich dem Umkreis Max Benze zu verdanken. Da ist ja was ganz Spannendes passiert in Stuttgart. Max Benze, also ich vereinfache das jetzt katastrophal, das möge man mir verzeihen, aber das ging ja sozusagen fast um eine berechenbare Ästhetik. Und die ist natürlich dann in irgendeiner Weise auch computernah. Deswegen lag das dann irgendwie auch wohl in der Luft mit diesen Maschinen, die auch relativ neu waren, dann in Stuttgart irgendwas anzufangen und es dann wirklich auch zu benutzen, also Max Benz hat dann kurze Zeit später schon zwischen einer natürlichen und künstlichen Poesie unterschieden, gerade aufgrund von den Experimenten von Theo Lutz. Also es lag irgendwo wohl in der Luft, dann diese Maschine auch zu benutzen, um da was sie zum was Kreativem machen zu bringen. Und das, denke ich, ist schon eine wirkliche Tat. Also muss man erstmal drauf kommen. Also heutzutage ist es natürlich ein leichtes, einen Gedichtegenerator zu machen. Das ist auch irgendwie was Langweiliges. Es gibt wahnsinnig viele davon und die zeigen irgendwo auch die Begrenztheit. Aber ich denke, an so einer ganz frühen Schnittstelle, da mal zu beginnen und eigentlich so eine Kiste, die eigentlich bloß ein bisschen rechnen kann, dazu zu benutzen, plötzlich Zufallstexte schreiben zu lassen, das ist sicherlich eine Pioniertat, die aber, um nochmal deine Frage aufzugreifen, wohl in diesem Umfeld Max Benze passiert ist. Da ging es ja dann auch mit konkreter Poesie in Stuttgart los und so weiter. Das waren ja sowohl einerseits auch eine ganz interessante Verbindung, sehr stark theoretische Reflexion, aber immer auch mit dem Machen verknüpft. Also auch solche Leute wie Reinhard Döhl, mit denen ich noch lange zusammengearbeitet habe, das ist auch die Verbindung, warum ich nochmal auf Theo Lutz gekommen bin. Mit Reinhard Döhl habe ich von 1996 bis 2004 so gestorben, habe ich viel fürs Netz gemacht. Also es gab eine Tradition in Stuttgart, an die man ganz einfach anknüpfen konnte mit dem Web und die da auch sozusagen in diese Max-Benze-Bereich zurückgeführt hat. Und ja.
Ja, und nochmal, um auf die Performance von heute zurückzukommen und dein Publikum, war ja bestimmt wahnsinnig spannend, wie du dein Publikum beobachten konntest, wie die Eingaben, die ja direkt in dem Raum von den Leuten gemacht wurden am Computer, und die Interaktion da zu beobachten, und vielleicht auch gerade sehr interessant beim Polnischen, wie man es vielleicht nicht verstehen konnte, aber gleichzeitig die Reaktionen und die Interaktionen zu sehen und dann auch die Leute, die nur Publikum waren. Also wie war dieses Erlebnis für dich persönlich? Also wie hast du das wahrgenommen?
In dieser Live-Act muss ja sagen, es kamen auch einige Internet-Eingaben. Also es war nicht nur Publikum im Saal, aber es war tatsächlich, ich habe es am Anfang schon gesagt, also dieses Vermenschlichen von diesen stochastischen Texten, jetzt nochmal über diese andere Schiene, über diese Live-Schiene, fand ich schon sehr interessant. Und das haben auch vorher nochmal einige gesagt, mir ging es auch so, den Sprechern ging es auch so. Also wenn man mit diesen stochastischen Texten arbeitet, dann passiert auch irgendwas mit einem. Man kommt in den Rhythmus rein und man arbeitet dann auch plötzlich mit dem Computer. Und ja, ja, arbeitet in dieser Schleife irgendwie mit, sodass das also dann nicht mehr wahrgenommen wird als bloß so ein stierer Prozess, wo halt der Computer irgendwas macht, sondern das was irgendwie Organisches, das dann auch ein bisschen atmet. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt. So da bei der Performance war dann mal die Spannung höher, dann ist sie wieder auch ein bisschen zurückgegangen und kam so in Wellen. Also auch irgendwie sowas fast Zyklisches. Und das fand ich schon sehr spannend zu beobachten.
Also etwas Zyklisches, also wenn man sich einen Algorithmus vorstellt, dem Ganzen liegt ja ein Algorithmus, ein Computeralgorithmus zugrunde, ist das jetzt, würdest du nicht sagen, dass da die Gefahr auch besteht, dass sich diese Wiederholung, dass das auch vielleicht eine gewisse Langeweile mit sich bringt, oder wie ist das mit der Verbindung? Also es ist doch ein sehr dynamischer Prozess, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt durch ein Computerprogramm man vielleicht sehr schnell den Eindruck gewinnt, jetzt so als Außenstehender, der es nicht erlebt hat, dass das sich sehr stark wiederholt, oder dass man da vielleicht leicht auf die Idee kommen könnte, dass das Menschliche darin verloren geht. Würdest du das so nicht so sehen, und wie ist da der Zusammenhang?
Also ein rein computerbasierter stochastischer Text würde ich binnen kurzem sehr langweilig empfinden. Ich denke, da muss man schon am Konzept noch ein bisschen weiterarbeiten, damit es nochmal die Spannung bekommt. Und das war für mich tatsächlich dieser, was ich am Anfang gesagt habe, diese literarisch-persönliche, autorhafte Konnotation, die da reinspielt und die es mir dann auch erlaubt hat, sozusagen das Konzept weiterzuspinnen und es auf einen zeitgemäße Form der Interaktion auch. Ich finde auch, Interaktion allein ist eigentlich im Grunde genommen stinklangweilig. Also man muss schon gucken, dass da irgendwie ein Setting draus wird, das man auch begründen kann. Also wenn da nur die stochastischen Texte mal so eine Stunde abrollen, also ich glaube, da wären wir alle auch binnen kurzem eingeschlafen. Das ist als Idee dann ganz faszinierend. Es macht auch Spaß, also diese stochastischen Texte von Theo Lutz mal sich anzuschauen und auch mal zu begreifen. Aber ich denke, der sinnliche Genuss oder der Output, der dann auch irgendwie funktionieren muss, das erlahmt auch sehr schnell.
Um vielleicht auf ein ganz anderes Thema zu kommen, du hast beiläufig erwähnt, dass vor deiner Anreise hier zu uns nach Wrocław du in Stuttgart in ein Festival involviert warst. Was hast du da gemacht?
Das war eins der größten Netzliteraturfestivals vor einem sozusagen Literaturhauspublikum. Also das Literaturhaus, ich habe das für das Literaturhaus Stuttgart kuratiert, und da waren 3 Tage, zu unterschiedlichen Bereichen, was im Augenblick sozusagen der Netzliteratur möglich ist, von Codework bis sehr stark konzepthaltige Arbeiten, war vertreten, aber auch, also lief unter einem 3-Rhythmus Code Interface Concept, also es war sozusagen der Versuch, einerseits stark codebasierte Arbeiten vorzustellen, am nächsten Tag dann eher Interface-Arbeiten, und sozusagen als eine Schnittstelle, die ich bei beidem sehe, sozusagen, die beides auch in irgendeiner Form verbindet, also das Concept dann, also konzepthaltige Kunst. Vielleicht auch noch zur Begründung einfach, ich denke, Konzept ist einerseits dem Algorithmus natürlich sehr nah, wenn man Konzeptkunst andenkt. Konzeptkunst ist im Grunde genommen eine Handlungsanweisung an den Betrachter oder den Teilnehmer der Performance, und damit ist es ein Algorithmus, also ist sozusagen eine Rechenanweisung von dem Computer dem Algorithmus sehr nah. Und andererseits, wenn man jetzt zu Duchamp, den ich in dem Punkt für sehr wichtig halte, der sozusagen gesagt hat, zu seiner Zeit war es das Tafelbild, und er hat gesagt, das Tafelbild allein ist eigentlich im Grunde genommen, wenn es nur auf das Auge wirkt, eigentlich fast keine Kunst mehr. Das würde er nicht als Kunst bezeichnen, sondern so ein Tafelbild, also das, wie er es genannt hat, das Retinale, also es muss über das Retinale hinausgehen, es muss auf ein Konzept verweisen. Und da haben wir das, was wir heute auch haben, wir haben durchaus einige Arbeiten, die entweder sehr codeverliebt sind, oder Arbeiten, die sehr screenverliebt sind. Und ich denke, beides muss eine konzeptuelle Verankerung haben und damit auch sozusagen über sich hinausweisen, um zu funktionieren. Das war sozusagen, jetzt bin ich sehr abgeschweift, Entschuldigung.
Nein, überhaupt nicht. Wie war denn das jetzt für ein literarisches Publikum, das in einem Literaturhaus normalerweise ganz andere Auftritte gewohnt ist, den lesereisenden Autoren mit seiner neuen Novelle, seinem Gedicht? Wie ist das bei denen angekommen?
Also man muss sagen, da war ein sehr junges Publikum plötzlich da. Das war nicht das klassische Literaturhauspublikum, nur begrenzt. Also es ist irgendwie ein anderes Publikum auch angesprochen worden. Es waren auch einige sicherlich klassische Literaturhausbesucher da, aber es ist eine sehr interessante Atmosphäre entstanden, eine sehr lebendige Atmosphäre. Also ich beschreibe jetzt, wie ich es wahrgenommen habe und was mir gesagt worden ist, und es hat den Leuten sehr Spaß gemacht.
Was ja übrigens, hatte ich den Eindruck, für heute Abend auch stimmt. Wir haben ein sehr junges Publikum erlebt und das haben die Hörer sicher auch mitverfolgen können, dass vor allen Dingen auch das polnische Publikum im zweiten Teil der Aufführung wirklich begeistert gelacht hat und sehr viel Freude auch an dieser Arbeit gehabt hat. Das finde ich ist auch ein sehr angemessener und sehr passender Lohn sozusagen für diese Arbeit gewesen. Die haben sich ganz offenbar gut unterhalten.
Dann ist recht.
Jürgen. Ja, dann vielleicht auch nochmal zum Publikum. Wie stark spielt das Publikum in dieser künstlerischen Arbeit, im künstlerischen Output, den dein Projekt liefert, wie stark spielt das Publikum eine Rolle und was für eine Rolle spielt der Programmierer? Also wie ist da die Interaktion? Und man hat ja auch verschiedene Situationen. Einmal gibt es die Leute, die heute bei der Performance anwesend waren und das eingeben und dann interagieren. Aber ich persönlich hatte auch die Situation, dass wir hier zu viert vor dem Computer in diesem Studio selbst vor dem Rechner saßen und eingegeben haben und dann das Erlebnis ganz anderes war als zuvor, als ich unten war beim ersten Teil der Performance. Das war völlig anders und auch dieses Gemeinschaftsgefühl, das hier entstanden ist, ist sehr, sehr lustig und wir haben sehr gelacht. Also wie siehst du da das Publikum in diesem Kontext und wie vielleicht diese verschiedenen Ebenen der Rezeption?
Die Frage hast eigentlich du fast schon beantwortet, wenn man aufs Programm zurückgeht. Also das Programm allein wird mich nicht interessieren. Das Konzept allein wird mich auch nicht interessieren. Also ich versuche immer, ich bin zwar sehr konzeptlastig, aber ich versuche immer oder finde sehr wichtig, dass es in der Realisierung hinhaut. Also das Ergebnis muss auch Spaß machen und muss funktionieren. Oder es muss nicht unbedingt Spaß machen, aber es muss funktionieren. Dass es also sozusagen das Widerlager gegenüber das Konzept muss in der Realisierung einfach da sein.
Also das Publikum spielt dann die wichtigste Rolle.
Für jetzt, für hier musste das vor Publikum funktionieren, klar. Und das hat ja auch, die hatten Lust entwickelt, damit teilzunehmen. Und die Geschwindigkeit hat auch zugenommen, mit der eingegeben worden ist. Ja, es hat sozusagen seine Bewährungsprobe dann bestanden, ja.
Dann ist es vielleicht die Zeit, uns ganz herzlich bei Johannes Auer zu bedanken, dass er uns nach seiner Performance noch ein bisschen Zeit zur Verfügung gestellt hat. Den Hinweis anzuschließen, dass die Gesamtveranstaltungsreihe Talking Back to Radio morgen wieder in der BWA-Galerie fortgesetzt werden wird, mit einmal der Präsentation einer unserer Commissioned Works LEM-Konzept, die wir in Warschau vorgestellt haben, und P. und Wolf, eine Arbeit, die aus unserer ersten Sendestaffel in Stralsund stammt. Und da wir heute ein bisschen das Generalthema Internet hatten, war das für uns Anlass, auch eine Arbeit in Wiederholung auszustrahlen, die aus der Stralsunder Sendezeit stammt. Guy van Bell mit Two-Way Radio. Das war eine Livestream-Arbeit, die Tokio, Brüssel und Stralsund verbunden hat. Künstler haben sich Livestreams hin und her geschickt und konnten sie gegenseitig beeinflussen. Eine Arbeit, die von Olaf Mattes am Mixer in Auftrag gegeben wurde.
Radio Kopernikus. Poszukiwana. Poszukiwany. Prace zlecone.